Mastozytose verstehen. Leben mit einer seltenen Erkrankung.
Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie heute recht herzlich zu unserer neuen Folge Podcast Mastozytose verstehen, Leben mit einer seltenen Erkrankung. Heute reden wir über das Thema Umgang mit Schmerzen bei Mastozytose. Mein Name ist Nicole Hegmann und wie immer an dieser Stelle der Hinweis vorab, bei diesem Podcast handelt es sich nicht um eine ärztliche oder medizinische Beratung. Bei spezifischen Fragen zur Erkrankung oder wenn Sie Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin. Kurze Einleitung ins Thema. Warum ist es wichtig, darüber zu sprechen, über Schmerzen? Ganz oft höre ich in den Gesprächen mit Patienten, dass sie erzählen, dass sie Schmerzen haben und auch nicht genau betiteln können, wo die Schmerzen herkommen. Deswegen habe ich mir heute als Gast Herrn Dr. Wirz, Leiter der Schmerzambulanz im Kura-Krankenhaus Bad Honnef, eingeladen. Und wir werden Sie heute mal darüber informieren, warum es so wichtig ist, sich auch zur gegebenen Zeit an einen Spezialisten zu wenden, der Sie in dem Falle, wenn Sie sehr starke Schmerzen haben, die nicht mehr so weggehen, begleitet und auch mit Ihnen ganz gezielt darauf guckt, wie man mit diesen Schmerzen gut umgehen kann. Guten Tag, Herr Dr. Wirz. Können Sie sich bitte mal kurz vorstellen?
Ja, schönen guten Tag, Frau Hegmann. Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Stefan Wirz. Ich arbeite im Kura-Krankenhaus. Das ist eine der Betriebsstätten der GFO-Kliniken Bonn in Bad Honnef in der Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerz- und Palliativmedizin. Und wir verfügen hier über eine sehr schöne und ich glaube auch ganz gute Schmerzstation, wo wir sehr viele Patientinnen und Patienten mit chronischen und chronifizierten Schmerzen stationär behandeln. Daneben haben wir noch eine Schmerzambulanz und wir haben ein sehr hohes Patientinnen- und Patientenaufkommen, sodass wir auf über 1000 Fälle pro Jahr kommen. Wir haben die volle Weiterbildungsermächtigung, sind sehr aktiv, auch mit Publikationen auch aus meinen Reihen. Und wir sind ein sehr nettes und schönes, sage ich mal, ich erlaube mir das so zu sagen, Team mit verschiedenen Fachrichtungen, nicht nur die sogenannte Pflege, also die Pflegenden, sondern Ergo- und Physiotherapeutinnen, Therapeuten, Sportler, ja teilweise auch aus dem künstlerischen Bereich tätige oder im künstlerischen Bereich tätige Kolleginnen und Kollegen und auch interdisziplinär auf der ärztlichen Seite. Wir haben sogar einen Neurochirurgen bei uns fest in der Abteilung eingestellt, der uns sehr bereichert. Und so ist eigentlich so die gesamte Schmerzmedizin auch bezeichnet. Sie sollte immer interdisziplinär sein, über die Grenzen der einzelnen Fachrichtungen hinausgehen und ja, eben im Sinne des Patienten oder der Patientin, dass wir wirklich sehen, dass wir ein ganz umfassendes Bild von ja, dem Fall in Anführungszeichen gewinnen, von dem Menschen selber, dass wir wirklich erfassen, worin liegt ja die besondere Qualität des individuellen Schmerzes, der erlebt wird. Ich selber, wenn es zu meiner Person geht, ich komme tatsächlich aus diesem Ort hier, bin hier gebürtig und habe einen langen Weg gemacht über tatsächlich als Hilfspflegekraft, damals als Student, als studentische Hilfskraft. Hier in diesem Krankenhaus habe ich schon gearbeitet und ja später konnte ich hier eine Assistenzarztstelle ergattern. Das war damals gar nicht so einfach. In den Zeiten großer Stellenmangel. Im Endeffekt bin ich an der Uni Bonn dann lange tätig gewesen, über 14 Jahre. Und da habe ich dann die Schmerzmedizin entdeckt, aber auch neben anderen Bereichen der Anästhesie oder Intensivmedizin. Und hatte dann das große Glück, nach 14 Jahren hier wieder zurückkehren zu können und ja in die Leitungsposition zu gehen. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, finde ich. Und es macht mir wirklich viel Spaß. Und das Schöne für mich persönlich ist einfach, ich sehe unheimlich viele bekannte Menschen, die mich lange begleitet haben. Und das ist eine schöne Gemeinschaft. Und ich glaube, Sie kennen es ja so ein bisschen auch, Frau Hegmann, Sie waren ja schon mal hier. Also insofern hoffe ich, dass Sie es bestätigen können, dass so ein spezieller Geist hier herrscht.
Also ich muss wirklich sagen, wenn man zu Ihnen ins Krankenhaus kommt, man fühlt sich wirklich aufgenommen und auch ernst genommen, weil ganz oft meine Patienten mir auch berichten von Kollegen, die dann einfach den Patienten nach Schema X abhandeln möchten, was aber eigentlich bei der Falllage gar nicht geht. Da kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. Welche Arten von Schmerzen können bei einer systemischen Mastozytose auftreten?
Ja, ich möchte die Frage ein bisschen umdrehen, denn Sie haben gerade sowas angesprochen, dass Patienten mit einer aktivierten Mastzellerkrankung oder der Mastozytose oder wie sie auch immer genannt werden mag, und das zeigt auch schon, wie wenig Information bei uns Ärztinnen und Ärzten herrscht. Liegt es am Studium, liegt es an der Fortbildung, ist schwer zu sagen. Diese Menschen fühlen sich alle nicht richtig verstanden und sie werden auch nicht verstanden in ihrer Krankheit, denn sie haben ganz vielfältige Symptome. Wenn man jetzt nur auf den Schmerzbereich sieht, wird es erstmal ganz simpel. Ja, da gibt es im Endeffekt ja mittlerweile 4, aber ich sage jetzt mal am Anfang zum Eingewöhnen erstmal 3 Schmerzarten: den Gewebeschmerz, den Nervenschmerz, den psychogenen Schmerz. Und als 4. Schmerzart ist vor einigen Jahren, 2016, von der EASP, der International Association for the Study of Pain, eine, wie gesagt, 4. Schmerzart dazugekommen. Das nennt man den noziplastischen Schmerz. Und ich fange mit dem kompliziertesten direkt an. Was soll das sein? Das ist einfach ein Schmerz, der ja eine quasi eine Fehlleitung im schmerzleitenden System darstellt, eine Hyperaktivierung, wir nennen das bei uns Sensitivierung, hat stattgefunden und ein Schmerz, der zum Beispiel aufgrund eines Knochenbruchs oder einer Wunde oder eines rheumatischen Schubes mal bestanden hat, hat sich verselbstständigt und führt ein Eigenleben und schaukelt sich, ich sag's mal so platt, einfach hoch. Und der Mensch, das Gehirn, der wird überschwemmt mit nozizeptiven Inputs, so nennen wir das, also Schmerz, Informationen, und das Gehirn kann das nicht mehr verarbeiten. Und dann geschieht eine ganze Kaskade von Prozessen. Wir können das tatsächlich körperlich darstellen im MRT. Das ist also diese funktionelle Magnetresonanztomographie. Damit kann man quasi aktivierte Hirnareale im Gehirn bildlich darstellen. Und wir wissen heutzutage, dass so viele Krankheiten wie diese Mastzellerkrankung, die Fibromyalgie und was es alles so gibt, chronische Migräne, oft mit einer Hyperaktivierung oder Hypersensitivierung eingehen. Also ich habe mit dem kompliziertesten direkt angefangen, dem noziplastischen Schmerz. Aber natürlich, Sie kennen alle den nozizeptiven Schmerz, wenn Ihnen jemand gegen das Schienbein tritt oder Sie sich stoßen. Das ist eine Erregung von Nozizeptoren, das sind spezialisierte Messfühler, die in der Haut, im Knochen, im Gewebe vorhanden sind, im Bauchraum. Und wenn der Rezeptor irgendwie getriggert wird, zum Beispiel über Druck, Spitze, spitze Reize, sage ich jetzt mal, über Hitze oder Kälte oder Dehnung, dann werden diese Nozizeptoren aktiviert. Im Endeffekt sind das elektrische Impulse, die generiert werden und dann das Nervensystem bis zum Gehirn hochlaufen über mehrere Bahnen. Dann gibt es noch eine andere Schmerzart, den Nervenschmerz, auf medizinisch der neuropathische Schmerz. Der geschieht dadurch oder entsteht dadurch, dass der Nerv oder das Nervensystem selbst angegriffen sind. Nun kann man sich vorstellen, zum Beispiel eine Nervenerkrankung. Und da haben wir auch eine große Zahl von Menschen in Deutschland, die darunter leiden. Nehmen Sie nur den Diabetes. Ja, diabetische Neuropathie, das ist ein Untergang von Nervenzellstrukturen in der Peripherie, in den Füßen oder manchmal auch in den Händen beginnend. Und dann merkt man so ein Kribbeln und Brennen und elektrisierende Schmerzen. Und das Fatale daran ist, es kann sogar sein, dass diese Schmerzen bestehen, während gleichzeitig eine Taubheit in dem Gewebe eintritt. Also für Patienten, Patientinnen sehr schwer zu verstehen. Es ist doch taub, wieso tut's weh? Und sehr beunruhigend. Der psychogene Schmerz, Erklärt sich quasi selbst, ist eine Rarität, aber natürlich Schmerz hat immer eine psychologische Auswirkung. Und dass jemand, der 3 Tage nur schlimme Schmerzen hat, dass der sich auch psychisch nicht wohlfühlt, das müssen wir, glaube ich, in dieser Sendung nicht groß erwähnen. Da reicht eigentlich bei mir auch schon 1 Stunde. Aber wenn man sich das mal vorstellt, wenn man mal Schmerzen hat, akut selber, so als in Anführungszeichen normaler Mensch, damit ist nicht gesagt, dass die Schmerzpatienten, Patienten anormal sind, dann, wenn man sich dann einfach nur das Gedankenspiel mal macht, das haben die dauernd, dann ist das eine ganz spezielle Erfahrung. Und da kommen wir jetzt eben zu dem, was daraus folgt. Wenn man eine Krankheit hat, die kaum bekannt ist, Krankheit hat, wo es verschiedene Schmerzmechanismen gibt, dann können wir gleich drauf eingehen, eine Krankheit hat, bei der man wirklich von Pontius zu Pilatus läuft und sich da nicht verstanden fühlt, da passiert eine ganze Menge bei diesen Patienten, Patienten. Viel Enttäuschung, Missverständnisse, Fehlbehandlungen auch. Wobei, das soll jetzt kein Ärztin-Ärzte-Bashing sein. Vielleicht haben wir es auch nicht besser gelernt. Aber ich glaube, was wir alle machen sollten, ist sich hinsetzen, lernen. Und ich, für mich ist diese Erkrankung so ein Paradebeispiel dafür, dass es eben zwischen Himmel und Erde eine Menge Sachen gibt, die einfach nicht gut verstanden werden, wo wir auch nicht viel wissen.
Da muss ich Ihnen leider recht geben. Und ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal bei Ihnen aufgeschlagen bin, waren Sie total fasziniert von meiner Krankenakte und was ich Ihnen damals erstmal alles erzählt habe. Und eigentlich, und das möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, viele von Ihnen werden es noch nicht gehört haben, aber eigentlich ist Dr. Wirze der Grund, warum es die Mastozytose-Selbsthilfenetzwerk e.V. überhaupt gibt, weil er damals gesagt hat, erklären Sie doch mal den Ärzten, was eine Mastozytose ist und wie sich die verhält und welche, warum sie bei mir gelandet sind. Und so kam eigentlich unser Zusammenspiel erst ins Rollen, wenn man es so sagen darf. Jetzt war ich ja selber Patientin und bin auch nach wie vor bei Ihnen Patientin, aber ich denke, auch eine wichtige Frage, die wir jetzt mal ansprechen sollten, ist, welche Möglichkeiten gibt es, um den Schmerz zu behandeln? Mhm. Und da möchte ich nicht aus meiner Tasche erzählen, sondern das überlasse ich Ihnen, Herr Dr. Wirz.
Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Und zwar, ich habe ja gerade sehr ausführlich berichtet von diesen 4 Schmerzarten. Und warum machen wir diese Analyse? Aus einem ganz einfachen Grund. Jede Schmerzart hat ihre eigene Behandlung. Der psychogene Schmerz, der würde psychologisch oder psychiatrisch behandelt. Ja, psychogene Anteile werden begleitet psychologisch, zum Beispiel in der multimodalen Schmerztherapie. Da kommen wir aber gleich zu. Aber auf der rein körperlichen Ebene kann man gegen Gewebeschmerz, also nozeptiven Schmerz, und gegen Nervenschmerz, also neuropathischen Schmerz, spezifische Substanzen einsetzen. Gegen Gewebeschmerz, das kennt man ja, Diclofenac, Ibuprofen, Celecoxib, Etoricoxib, Metamizol oder Paracetamol, wenn erstmal so Substanzen, die man einsetzen könnte. Dann gibt es die Opioide, die sogenannten Schwachwirksamen und die sogenannten Starkwirksamen. Aber hier macht es jeweils auch die Dosis eben das Gift. Das würde man klassischerweise gegen Gewebeschmerzen einsetzen. Jetzt bei der Mastzellerkrankung zum Beispiel, wenn ein Knochen befallen ist. Ja, wenn es an der Knochenhaut zur Reizung der Nozeptoren, der Messfühler für Schmerzen, in diesem Gewebe kommt. Und das ist ja wie ein Entzündungsprozess. Und viele der Substanzen, also gerade vom Typ Ibuprofen, Diclofenac, werden auch nicht steroidale Antiphlogistika genannt. Auf Deutsch bedeutet das, das sind Substanzen, die kein Cortison sind, aber Entzündungsprozesse runterfahren können. Also ein fast, in Anführungszeichen, kausaler Therapieansatz. Gut wirksam. Das Problem ist, in der Dauergabe haben diese Substanzen leider schädigende Potenz. Niere, Herz-Kreislauf-System, das Gefäßsystem mit der Generierung von Thrombosen oder sogar Lungenembolien. Ja, die Rate ist erhöht bei der Dauergabe. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und deswegen bleibt dann oft nur übrig, dass man doch Metamizol gibt oder die Opioide. Kommt es zu einer Nervenschmerzkomponente, und das kann durchaus auch bei einer Mastzellerkrankung passieren, dass Nerven gereizt werden und oder kommt es zu einer Entwicklung eines nociplastischen Schmerzes, dieser Hyperaktivierung des Schmerzsystems. Und das kann man bei einem dauernden Schmerz auf Gewebeschmerzebene schnell bekommen. Dann gibt es andere Möglichkeiten, medikamentös erstmal, zum Beispiel das Herabsetzen von Nervenimpulsen, indem man ja Substanzen gibt, die von Patienten erstmal missverständlich aufgefasst werden. Ich mache es spannend, das sind Antiepileptika und Antidepressiva. Jetzt stellen wir uns mal vor, Frau Heckmann, Sie kommen zu mir in die Ambulanz, haben 8 Jahre lang, so ist der Durchschnitt bei chronischen Schmerzen, Schmerzen gehabt und 8 Jahre lang x Ärztinnen und Ärzte konsultiert. Und ich sage Ihnen dann, ach Frau Heckmann, dann gebe ich Ihnen mal ein Antidepressivum. Dann fühlen Sie sich erstmal nicht ernst genommen. Also diese Substanzen sind sinnvoll, aber oft fühlen sich Patienten missverstanden. Und das ist mir durchaus bewusst. Und deswegen braucht es in der Schmerzmedizin so viel an edukativen Elementen, also Erklärung. Und wir beide haben das ja auch gemacht, ne, dass ich Ihnen viel erklärt habe, wie ich bei Ihnen die Schmerzmechanismen sehe. Und darf ich das machen? Von Ihnen berichten? Ja, danke.
Na klar dürfen Sie, das sollen ruhig die Patienten mal erfahren, weil ich hatte das Thema heute auch schon einmal, wo ich gesagt habe, eigentlich kommt meine eigene Geschichte ein bisschen zu kurz, weil man immer nur sieht, ach, die macht so viel, die engagiert sich, die steht in der Öffentlichkeit, dass ich selber betroffen bin, sieht man ja erstmal gar nicht, weil man meine vielen Aktivitäten sieht, die ich nach außen hin zeige. Aber was hinter der Fassade ist, dass ich eigentlich seit 2019 Schmerzpatientin bin. Das wissen eigentlich nur enge Leute. Und ich würde das begrüßen, wenn wir es an dieser Stelle mal doch erzählen, was wir zwei so alles treiben. Und dass das auch für mich nicht ein einfacher Weg war.
Ja, und bei Ihnen liegt das ja vor. Die Knochen sind befallen und die Gewebe. Und es drückt auf die Nerven. Und das System ist aktiviert. Und auf der körperlichen Ebene sind da ganz viele Hypersensitivierungsmechanismen. Und da haben wir auch die entsprechenden Substanzen bei Ihnen eingesetzt. Aber wir haben bei Ihnen ja was Besonderes gemacht, die multimodale Schmerztherapie.
Ja.
Wie haben Sie das erlebt? Also ich erkläre gar nicht, was es ist, aber erzählen Sie doch mal, wie war das für Sie? Sie
waren das war ja damals, ich war ja 2 Wochen bei Ihnen. Ich durfte wirklich auf allen Ebenen das genießen, ihre Vorgehensweise. Ich war ja erstmal total unvoreingenommen. Ich war ja beim ersten Gespräch, wo Sie gesagt haben, 2 Wochen und dann werden wir sie so langsam in den Griff bekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, was werden wir in den 2 Wochen alles erleben?
Das habe ich gesagt, haben den Griff
bekommen. Ja, also in den 2 Wochen war es so, es wurde nicht nur mit Medikamenten versucht, mir zu helfen, sondern ich habe neben meiner medikamentösen Behandlung auch zum Beispiel Krankengymnastik bekommen. Ich habe Ablenkung vom Schmerz gelernt, dass ich halt, wenn ich die Schmerzen habe, auch von dem Schmerz wegkomme, indem ich mir zum Beispiel ein Blatt nehme, irgendwas Schönes zeichne, weil ich bin halt ein sehr kreativer Mensch. Natürlich durfte ich auch mit ihrer Psychotherapeutin über das Thema Schmerz sprechen. Es sind ja nicht nur die Beschwerden, die diese Mastzelle bei mir im Knochen angerichtet hat, sondern auch in den Muskeln. Ich habe ja auch mehrere Knochenbrüche vorher schon gehabt, wo keiner wusste, dass ich diese Krankheit trage. Und dadurch war ja mein Schmerzgeschehen schon ziemlich weit fortgeschritten. Und ich hatte ja auch schon einige Sachen vorher mit einem anderen Schmerzarzt probiert, wo ich ja fast bei, und das muss ich leider auch so sagen, fast hops gegangen bin. Ja. Wir haben nämlich das Morphin hochgesetzt und ohne zu wissen, dass ich auf hohe Dosierungen allergisch reagiere, bin ich bald hops gegangen. Und dann habe ich gesagt, so geht's nicht weiter. Ich brauche jemanden, der mich wirklich gut betreut, eng betreut und der auch darauf eingeht, was ich ihm erzähle. Und ich weiß noch, dass ich ihm damals erzählt habe, dass ich 14 Jahre bis zur Diagnose gebraucht habe und mit meinem Beinbruch dann fast ein ganzes Jahr drauf rumgelaufen bin, wo sie gesagt haben, sie müssen bekloppt gewesen sein. Das sage ich heute ja auch immer. Das sind Schmerzen, die kann sich kein Mensch vorstellen. Und auch heute, wenn ich sie alle 14 Tage besuche, sie fragen mich ja immer, wie ist der Schmerz? Ich habe meistens immer sehr starke Schmerzen, weil nach der Therapie ist immer quasi vor der Therapie. Aber wir haben mittlerweile raus, wie lange es wirkt. und wie groß die Abstände sein dürfen. Und das haben wir eigentlich alles in diesen 14 Tagen auch miteinander erarbeitet. Was hilft mir, was hilft mir weniger? Wo kann ich noch Verbesserung auf eigenem Wege suchen? Und das war eigentlich eine gute Anregung, um halt auch diese Arbeit, die ich heute mache, für die Patienten besser zu verstehen und auch die Patienten immer wieder zu ermutigen, in so eine Klinik zu gehen, sich in so eine Hand zu begeben und auch mal zu sagen, okay, es muss wirklich multidisziplinär erarbeitet werden, wie der Schmerz ist und was ich brauche, um für mich an die Grenze zu kommen, dass der Schmerz sich total im Vordergrund steht. Denn Sie haben mir damals ja auch erklärt, Sie werden nie komplett schmerzfrei sein, aber wir werden Sie so weit in den Griff kriegen, dass Sie damit gut über den Tag, über die Nacht kommen. Und das beherzige ich heute noch.
Naja, ich habe bestimmt gesagt, das ist ein Behandlungsziel. Ob das so klappt, immer, na, in der Schmerzmedizin sind sehr hohe Ansprüche. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass wir erstmal nicht erzählen, wie in einer Autowerkstatt, sage ich ganz oft so salopp, wir tauschen den Auspuff aus, alles ist dann gut. Nein, wir versuchen mit Ihnen zu arbeiten, wie Sie mit Schmerz besser zurechtkommen. Und Sie haben jetzt sehr schön das Wesen der multimodalen Schmerztherapie erklärt. Erstmal vom geistigen Hintergrund, das absolute Akzeptieren der Beschwerden von Patienten. Es ist eigentlich traurig, dass man sowas sagen muss. Das betrifft eigentlich alle medizinischen Bereiche. Wobei, wie gesagt, kein Ärzte-Bashing hier. Jeder versucht wirklich sein Bestes, aber jedes in seinem Fachbereich. Und deswegen muss es interdisziplinär sein. Und Sie haben die aktivierenden Therapien genannt, die Physio-, Ergo-, Musik- und Sporttherapie zum Beispiel. Die ablenkenden Therapien, ich habe gerade schon Musik gesagt, aber zum Beispiel Kunsttherapie, das sind eigentlich, da soll man nicht Bildchen malen. Das ist oft eine biografische Arbeit. Malen Sie mal Ihr Lieblingshaus in der Jugend oder malen Sie mal dies oder stellen Sie mal da jenes aus der Jugend. Da kommt ganz viel hoch, was auch in der Biografie wichtig ist für die Verarbeitung von Schmerzen. Und dann natürlich Hinführung zur Psychologie. Wir sind keine Psychosomatik, wir sind keine Psychiatrie. Aber wir brauchen die Psychologie und die Psychosomatik mit ihren Werkzeugen, um diese Patienten aus dem Loch, in dem die sind, wieder rauszuholen. Und das Loch besteht darin, dass diese Menschen komplett hoffnungslos sind. Ich übertreibe das so ein bisschen in der Sprache, aber ich glaube, das trifft das Gefühl sehr gut wieder. Und viele Menschen sich nicht zutrauen. Beispiel, wir hatten vor einigen Jahren eine junge Patientin, 20 Jahre alt, und die hat auf dem Fahrradergometer mit Mühe und Not 500 Meter geschafft zu strampeln. Also ein extremer Trainingsverlust. Ein junger Mensch, der sich nichts mehr zugetraut hat. Und der Erfolg war, nachher waren es 3 oder 4 Kilometer nach 2 Wochen. Darüber kann man als Sportler vielleicht lachen, aber für diesen jungen Menschen war das ein extremer Gewinn an Lebensqualität, an Mut, an sich zutrauen. Und sie hat dann weitergemacht. Und sie steht ganz normal im Arbeitsleben und schafft ihre Dinge. Und das ist das, was viele Menschen mit chronischen, chronifizierten Schmerzen verlieren. Sie sind in so einer, wir nennen das biopsychosoziales Modell. Aufgrund von biologischen Ursachen kommt es zu sozialen und psychologischen Folgen. Und es mündet in eine Schmerzkrankheit hinein. Und da kreist man um sich selbst und auch die Symptome kreisen sich selbst. Plus Probleme am Arbeitsplatz, plus Schlaflosigkeit, plus Ablehnung, plus Suchen von neuen Therapeuten, die dann aber auch wieder enttäuschen, also diese ständige Enttäuschung. Das sind jetzt nur Einzelbeispiele, plus Angst, sich zu bewegen. Und das versuchen wir ja in 2 Wochen, was vielleicht ein Leben lang schwierig war, versuchen wir nicht zu überwinden, sondern wir versuchen, eine Weiche zu stellen. Und überlegt man, Sie sind diese Weiche sehr gut gegangen, weil Sie eben auch wirklich dieses Aktivgehen in sich haben. Ja, und das ist ja auch gut, weil das wollen wir ja. Dadurch helfen Sie ja vielen anderen Menschen mit dieser Krankheit auch Mut zu finden. Es muss nicht jetzt jeder eine Selbsthilfegruppe gründen. Ja, es muss jetzt nicht jeder auch politisch aktiv sein oder Podcasts machen. Aber jeder sollte auf seinem Weg ermutigt werden. Und das tun Sie. Und deswegen freue ich mich über die Sachen. Was wir jetzt noch in der Ambulanz machen, wir machen eine Infusion mit Lokalanästhetika. Das kann man durchaus machen. Und das Schöne bei Ihnen ist, dass das eben fast 10 bis 14 Tage anhält. Das senkt die Nervenpulse kurzzeitig herab. Und diese Hypersensitivierungsmechanismen scheinen dadurch doch etwas sich runter zu bewegen. Plus eben die psychologische Stabilisierung, die soll man schon ernst nehmen. Heißt im Umkehrschluss aber nicht, wenn jemand starke Schmerzen hat, dass das aus psychischen Gründen immer nur ist. Es gibt Prädiktoren wie Angst, Depression, andere Probleme, biografische Ereignisse, die fördern vielleicht auch die Schmerzwahrnehmung. Aber es geht immer um etwas, und das habe ich gerade verschwiegen bei den Schmerzarten. Es gibt ja auch eine endogene Schmerzhemmung. Wir wissen auch genau, in welchen Hirnanteilen, Hirnarealen das sich befindet. Es ist ein Wechselspiel zwischen bestimmten Hirnanteilen und dem Rückenmark, des hemmenden Nervenzellen. Und wenn jemand eben psychologisch stark betroffen ist, dann sind diese Hemmmechanismen, die Schmerzhemmmechanismen geschwächt. Und kommt dann dazu noch ein chronischer Schmerzreiz durch eine Mastzellerkrankung, durch Histaminfreisetzung im Gewebe, Brennen, vielleicht durch Nervenkompression, dann ist der Mensch nicht mehr in der Lage, diese Schmerzen endogen zu hemmen. Und dann kann man ganz schnell da reinmünden. Und klar macht man sich doch Gedanken, wenn ich solche Schmerzen habe, kann ich damit wieder arbeiten? Kann ich in der Familie funktionieren? Kann ich einfach mal ausgehen abends, ohne dass ich am nächsten Tag bestraft werde? Das sind doch die Themen, die man hat. Und ja, Sie haben das ganz gut für sich umgemünzt, ja?
Mit ein bisschen
aber
Hilfe.
Auch mit Ihrer Hilfe, muss ich wirklich dazu geben, hat das ganz gut geklappt. Klar, ich weiß, was Schmerzen sind. Ich weiß, wie viel ich mir zumuten kann. Und ich gehe immer schön brav an meine Grenze dran. Mhm. Auch manchmal leider zum Leidwesen meiner Familie über die Schmerzgrenze, dass ich dann am nächsten Tag wie der berühmte Marienkäfer auf dem Rücken liegt und die Beine in der Luft habe.
Obwohl wir ja gesagt haben, das sollten Sie nicht tun. Ne?
Ja, ich weiß das. Aber Sie wissen selber, wenn Sie so eine Krankheit haben, wenn es dann die besonders guten Tage sind, dann will man besonders viel reinpacken und am besonders viel schaffen, weil man ja weiß, was am nächsten Tag passiert.
Also unsere
das ist auch so ein psychologisches Manko, was ich manchmal sage, wo ich auch mit den Patienten immer wieder drüber rede und sage, wir sind eigentlich doof. Wir wissen, was passiert, wenn wir drüber gehen. Wir machen es aber, weil wir wollen das ja dann noch eben schnell mit erledigt haben und gehen dann diesen blöden Weg rein. Aber ich hatte auch mit einer befreundeten Ärztin darüber gesprochen, mit Frau Museni, die sagte, das ist das Problem, wenn man so eine unheilbare Krankheit hat, dass man diesen psychischen Faktor immer wieder mit reinbekommt, dass man sagt, oh, heute ist ein besonders guter Tag, ganz viel am besten rein, damit man das schon mal wieder auf seiner To-Do-Liste abhaken kann. Auch ich muss da jedes Mal mich ziemlich zusammenreißen und auch zurücknehmen. Und das ist nicht immer witzig. Manchmal bin ich dann auch stocksauer über mich selber, weil ich würde gerne, weiß aber genau, ich darf nicht, weil sonst bin ich schneller bei Ihnen und ich kriege dann die Ohren langgezogen. Das muss man ja auch mal sagen. Und ich versuche da wirklich mit den Patienten immer wieder zu sprechen. Ich habe eine Patientin, da kriege ich so ein bisschen, ich sag mal, die Krise. Die Dame meldet sich immer dann, wenn sie ganz starke Schmerzen hat. Und ich werde immer wieder ihr sagen, dass ich eigentlich der Meinung bin, sie gehört in so eine Hand, wie ich mich befinde.
Aber da muss man sich auch erstmal für entscheiden. Und vielleicht wartet man einfach auch, bis der richtige Zeitpunkt ist. Und das Prinzip, was Sie da gerade gesagt haben, was Sie verletzen, ist das Prinzip von Graded Activity. Ja. Schrittweise Erweiterung des Radius, nur bis an die Grenze ran, nicht drüber hinaus. Aber ich kann Sie verstehen. Sie haben da einen guten Tag und dann wollen Sie alles, was zu tun ist, machen, weil Sie einen hohen Leistungsanspruch haben. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Achten Sie ein bisschen besser auf sich, sage ich mal. Gucken Sie auf Ihre Signale, wo die Grenze ist. Und stellen Sie sich vor, Sie seien Marathonläufer, würden jetzt bei Kilometer 38 sein und merken, ich kann gar nicht mehr, dann gehen sie eben mal 500 Meter, dann haben sie eben nicht die Bestzeit.
Ja. Aber Bestzeit will ich schon lange nicht mehr. Herr Doktor, Wie beeinflusst die Mastozytose die Auswahl von Schmerzmedikamenten?
Oh ja, ein großes Thema, weil es kann ja auch sein, es ist ja so ein Aktivierungsprozess, auch auf Gewebeebene. Ich habe gerade den Botenstoff Histamin zum Beispiel genannt, ist ein ganz zentraler Stoff. Dazu muss man ein bisschen ausholen. Mastzellen sind quasi in so einer Zwischenposition im Gewebe in der Signalübermittlung von Gewebeprozessen. Das hört sich jetzt erstmal so allgemein und nebulös an. Aber dadurch, dass die an einer zentralen Stelle sind, können die auf den gesamten Körper an verschiedenen Organen sich auswirken. Also Mastzellerkrankte können Probleme haben im Sinne nur von Kopfschmerzen, in Anführungszeichen. Wir wissen, dass es über 360 Kopfschmerzarten gibt. Es können Darmprobleme sein, es können Hautprobleme sein, es können ja bis zu Knochenbrüchen, was wir schon gerade gehört haben, leider bei Ihnen auftreten. Also ein ganz schillerndes Bild und das macht es auch so schwer in der Diagnostik. Und jetzt diese Substanzen, die wir einsetzen, die können ja fast alle tatsächlich diese Mastzellen sich degranulieren lassen. Also, dass die das ausschütten, was sie nicht ausschütten sollen, das ist Histamin. Sie sagten gerade, Morphin hätte sich fast umgebracht. Das habe ich total vergessen. Jetzt, wo Sie es hier in dem Podcast sagen, erinnere ich mich erst wieder. Zum Beispiel Morphin selbst ist eine Substanz, die Histamin ausschütten kann. Morphin gehört zu der Gruppe der Opioide. Wir nennen ganz oft im umgangssprachlichen Beruf, der kriegt jetzt Morphine. Nein, der kriegt Opioide, keine Morphine. Morphin ist nur eine Substanz aus der großen Gruppe der Opioide. Da gibt es aber auch andere Opioide, die das etwas seltener machen, aber es sind im Endeffekt immer Prozentzahlen. Im Endeffekt kann man es nur ausprobieren. Es gibt bei diesen Antiepileptika und Antidepressiva, da gibt es eher die Tendenz, dass die seltener zur Ausschüttung führen. Oder bei den Substanzen Ibuprofen, Diclofenac, wie ich sie gerade genannt habe, da gibt's, die sind zwar antientzündlich wirksam, aber dennoch kann es auch da drunter kommen. Es gibt eine genaue Auflistung von Substanzen, wo man sagt, anhand der bekannten Statistik, es gibt nicht so viel Forschung, wie wir denken, dass sie geben müsste. Anhand dieser Listen kann man das so ein bisschen abschätzen. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, jetzt nehmen Sie mal die Substanz X und die macht das am seltensten laut meiner Statistik, die ich hier vorliegen habe, dann könnten Sie trotzdem die zu den 5% gehören, also 95% den Patienten haben es gehabt und sind die 96. Dann sind Sie genau diejenige, die das dann erleidet. Das heißt, Therapie medikamentös unter Monitoring, unter Bewachung. Klar, mit Statistik vorgehen, das, was man weiß, umsetzen, aber auch sich dessen bewusst sein, dass das nur, in Anführungszeichen, nur Statistiken sind, anhand derer ich möglichst sicher arbeite. Und im Einzelfall eben sehen, ja, da sehen wir reproduzierbare Aktivierung. Also das heißt, ich habe Ihnen jetzt hier keine konkreten Substanznamen genannt, das mache ich auch bewusst nicht. Und es wird nachher gesagt, oh, ich nehme jetzt statt Morphin, doch eine haben wir genannt, die eben viel Histamin auslöst. Ich nehme jetzt das Medikament X oder Y oder Z. Nein, das möchte ich gerne, möchte ich sehr, sehr ungern öffentlich so vorgeben. Und dann kommt da ein anderer Aspekt dazu. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte müssen sich mit den Substanzen auch auskennen. Und der Erfahrungsschatz einer Ärztin, eines Arztes ist ganz, ganz hoch anzurechnen. Wenn er sich auskennt oder sie sich auskennt, dann ist das besser für die Behandelten.
Darf ich hier auch was an der Stelle sagen?
Müssen
das
Sie.
Ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle möchte ich sagen, wir Patienten reagieren gerade bei einer Mastozytose alle unterschiedlich. Was bei A wirkt, muss nicht bei B, C, D, E greifen, sondern kann erst wieder bei XY greifen. Hier ist wirklich eine patientenindividuelle Abstimmung der Therapie sehr, sehr wichtig. Und man muss hier wirklich sich gut mit dem Arzt auseinandersetzen. Und so wie Herr Dr. Wirth sagt, es ist sehr viel Monitoring nötig. Auch ich werde ganz eng monitorisch überwacht, wenn ich zu meiner Schmerztherapie zum Herrn Dr. Wirz komme. Ich hoffe, ich darf das sagen, was wir zwei dann machen. Ich werde immer an die Sauerstoffmessung angeschlossen, plus mein Herz wird über die gesamte Zeit beobachtet, wie ich auf das Medikament anspreche. Und wenn das Gerät nur einen Piep sagt, ich weiß genau, der Dr. Wirz steht mit dem kompletten Notfallteam da und ich schimpfe dann jedes Mal, weil ich sage, solange ihr mich reden hört und solange ich über das Gerät schimpfe, geht es mir noch gut. Und das musste er auch lernen und das war auch eine Sache, wo er hinterher gesagt hat, ich kann sie gar nicht irgendwo hinlegen, weil sie sind einfach zu aktiv dafür. Ich möchte hier an dieser Stelle wirklich sagen, es ist wirklich total patientenindividuell, wie die Schmerzmittel eingesetzt werden und wie der Patient darauf reagiert. Wichtig ist, dass man immer eine gute Kommunikation mit seinem Behandler an dieser Stelle führt und sagt, mir ging es gut, mir ging es weniger gut oder ich hatte die und die Probleme. Und der Schmerzarzt von seiner Seite das auch ernst nimmt und den Patienten durch diese schwere Findungsphase, bis das mal sich so ein bisschen eingestellt hat, begleitet. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das hier mal auch wirklich so erwähnen in diesem Umfang.
Ja, aber diese Sicherheitsmaßnahmen, die sind Standard. Das ist nicht nur bei mir so. Das sollte so bei allen Kolleginnen und Kollegen sein. Also ich mache da nichts anders als die anderen. Aber die Safety-First-Regel gilt hier. Und wenn man, man muss bei vielen Mastzellerkrankten auch nicht standardisierte Therapien eingehen, individuell finden, wie Sie sagen. Ich wiederhole eigentlich nur, was Sie sagen. Und da gilt immer noch mehr Sicherheit, noch mehr Aufklärung. Und deswegen kostet das auch, oder kostet das falsche Wort, braucht das so viel Zeit, erstmal das zu verstehen und dann wirklich was Individuelles zu finden, ein eigenes Konzept.
Und nicht nur das, auch Vertrauen. Vertrauen ist hier an der Stelle ganz, ganz wichtig von beiden Seiten, dass man dem Arzt wirklich erklärt, wo liegt das Problem und der Arzt auch wiederum von seiner Seite aus sagt, okay, ich verstehe, wo das Problem ist. Wir schauen jetzt und gucken gemeinsam, wie wir diesen Schmerz wieder, ich sag mal, in eine Richtung kriegen, die für uns eigentlich akzeptabel ist, wo wir nicht auf dem Hochlevel laufen, sondern vielleicht, weil wer sich mit Schmerzen beschäftigt hat, es gibt ja eine Schmerzskala von 0 bis 10. 10 ist ja, ich sag mal, für einen richtigen Schmerzpatienten etwas, was ihn tagtäglich begleitet. Aber dass man vielleicht mal runter auf eine 5 oder eine 4 kommt, wo man sagt, okay, der Schmerz ist da, aber der steht überhaupt nicht mehr so in dem Vordergrund. Das finde ich so wahnsinnig wichtig an dieser Stelle.
Ja, und das, was Sie sagen, wenn man, wir versprechen nie, wir kommen auf 0. Es ist so wichtig, dass das klar ist. Und dann muss es dahin gehen, wie kann ich damit umgehen? Und welche Strategien habe ich, dass nicht der Schmerz mich beherrscht, sondern ich den Schmerz, jetzt sage ich es auch mal, in Griff habe.
Nein, also ich bin Ihnen nach wie vor damals für diese Zeit dankbar, auch dass Sie auch heute mich noch so toll begleiten. Und ich versuche das auch den Patienten mit Mastozytose immer wieder ans Herz zu legen und zu sagen, vielleicht manchmal auch neue Wege gehen. Ich weiß, Patienten mit Mastozytose haben alleine mit dem Wort unheilbar extrem viel zu kämpfen. Da wird auch der Psychofaktor mit reinspielen. Es war bei mir ja damals auch nicht anders. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Akte vor Ihnen stand und Sie selber erstmal sagten, wow, das habe ich so auch noch nicht gesehen, weil ich halt so ein komplexes Bild schon hatte. Wichtig ist vor allen Dingen auch, dass Psyche nicht bei Schmerzen außer Acht gelassen wird, sondern immer gefragt wird, wie geht es Ihnen denn psychisch? Wie kommen Sie mit der Situation klar? Wie ist das mit dem Schmerz? Denn für mich ist eine ganz körperliche Behandlung mittlerweile viel, viel wichtiger als nur ein Symptom zu behandeln, sondern das Ganze muss ins Reine gebracht werden. Und das ist ja wirklich bei Ihnen in der Klinik Ihr Programm, das Ganzheitliche und nicht nur ein Baustein. Und ich weiß, dass Sie auch mit meinem Arzt sehr eng zusammenarbeiten, mit Herrn Dr. Panse. Wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten zeigen würde, weiß ich genau, dass Sie auch dann sagen würden, Frau Hegmann, jetzt muss ich aber doch mal mit dem Dr. Panse darüber sprechen, wie wir das vielleicht anders lösen können. Und das schätze ich. Ich schätze auch, dass Sie wirklich bereit sind, mit den Ärzten, wo ich in Behandlung bin, zusammenzuarbeiten und immer wieder auch meine Therapie so einzustellen, dass es für mich okay ist und ich damit gut klarkomme. Ich kann nur jedem Menschen dazu raten, der sich auf den Weg macht, seine Schmerzen in den Griff zu bekommen, an so einen Arzt zu wenden, der so verständnisvoll ist, sich auch mit
Dank.
Dem... Ja, das muss man aber auch mal sagen, Herr Dr. Wirz. Ich meine, ich habe ja schon einiges vor Ihnen durchexerziert gehabt. Sie wissen, Sie kennen die Akte, wo ich auch selber gesagt habe, also irgendwann ist man an einem Level, wo man sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, aber ich muss, weil sonst wird sich ja nie was ändern. Der Patient muss einfach lernen, mit dem Wort unheilbar und mit dem Wort Schmerzen, Dauerschmerzen zu haben, klarzukommen. Und das ist etwas, was auch ich immer wieder feststelle, sehr schwierig ist, gerade wenn der Patient auch neu die Diagnose hat. Also es dauert schon ein paar Jahre, bis der Patient bereit ist, zu Ihnen oder zu Ihren Kollegen zu gehen und zu sagen, so, ich bin soweit, ich brauche jetzt eine Schmerztherapie, ich brauche jetzt diese fachmännische Unterstützung, weil es ist auch eine Überwindung, diesen Schritt zu gehen, weil man ja weiß, auch ganz oft kommen die mich dann auch so die Fragen von Patienten, wird man davon nicht abhängig? Leute, die Schmerztablette kann eigentlich in die Abhängigkeit führen. Fakt ist, wenn man so eine Krankheit hat, muss man sowieso viele Medikamente nehmen, um sie im Griff zu bekommen und auch im Griff zu halten. Und dann muss man sich nicht noch zusätzlich mit Schmerzen quälen, sondern sollte dann wirklich den Schritt gehen und sagen, okay, ganz körperlich vielleicht mal drauf gucken, wie kann ich den Weg weg vom Schmerz gehen oder wie kann ich lernen, mit diesem Schmerz zu leben. Ich denke, damit haben wir für heute alles zusammengefasst, oder Herr Dr. Wirz?
Ach, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen sprechen, glaube ich. Und wir konnten, glaube ich, ganz viel über Schmerz noch referieren. Sie haben gerade so ein bisschen das Thema Abhängigkeitserkrankungen in der Schmerzmedizin angesprochen. Ja, die Gefahr ist da. Aber dafür braucht es eben Kolleginnen und Kollegen, die darauf aufpassen, die zusammen mit Patienten arbeiten. Sie haben das Thema, ja, ganzheitlicher Ansatz, Interdisziplinarität angesprochen. Ich bin Anästhesist und da ist man es gewohnt, mit verschiedensten Fachrichtungen OP zusammen den gemeinsamen Patienten zu betreuen. Wichtig ist, in der Vielfalt der Symptome, die oft nicht verstanden sind, den größten gemeinsamen Nenner zu finden, das ist ja die Mastzellerkrankung in diesem Fall. Das gibt es auch bei anderen schmerzhaften Erkrankungen, die oft als Fibromyalgie bezeichnet werden. Manchmal steckt auch eine Erkrankung der kleinen Nervenfasern in der Haut dahinter oder was ganz anderes wiederum. Und das herauszufinden, macht ja irgendwie auch Spaß, hört sich jetzt so bisschen falsch an. Ich hoffe, es wird nicht falsch verspannen, aber das ist eine tolle Herausforderung, das herauszufinden. Und wenn man dann jemandem helfen kann, das ist wirklich eine schöne Sache. Und das ist eigentlich das, weshalb man eigentlich auch mal Medizin studiert hat.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Dr. Wirz, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie sich allgemeine Informationen zur Erkrankung Mastozytose wünschen, schauen Sie sich gerne auf unserer Webseite www.mastozytose-info.de um. Bei Fragen oder Anmerkungen melden Sie sich bei uns. Das geht am besten per E-Mail an kontakt@mastozytose-info.de. Und noch ein Hinweis: Die Ratschläge und Informationen in diesem Podcast sind kein Ersatz für ärztlichen Rat. Auf unserer Seite finden Sie Informationen zu den Mastozytose-spezialisierten Zentren, an die Sie sich für medizinischen Rat wenden können. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind.